ARD. Christa staunt. Vor ihrer Tür steht ein Mann mit einem Strauß Rosen in der Hand. Sie kennt diesen Mann. Er ist jünger als sie, erst 62. Sie dagegen 85. Aber offenbar findet er sie attraktiv. Vor kurzem hat er ihr ziemlich eindeutige Nachrichten zugeschickt. Christa bittet also diesen Mann herein, will ihm einen Kaffee machen. Doch als sie ihm den Rücken zudreht, greift der Mann zu einem Telefonkabel, schlingt es um ihren Hals und schnürt ihr die Luft ab.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Redaktionskollegin aus unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Dem Mann, der viele der Kriminalfälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier gemeinsam? Wir schauen auf wahre Geschichten, auf wahre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg und die können Sie alle nachhören, ganz in Ruhe in der ARD-Audiothek.
Und Sie wissen ja, jeder Fall, über den wir hier bei ihm wie Sie sprechen, ist auf seine Weise ein besonderer Fall. Das gilt auch für die Geschichte heute. Es geht um Liebe und Betrug, um Gewalt und kaputte Beziehungen und die Hoffnung, dass irgendwie doch alles gut wird, auch wenn man Ü80 ist.
Und besonders an diesem Fall ist, es gibt zwar ein Opfer, ein Mordopfer. Es gibt auch jemanden, von dem die Ermittler überzeugt sind, dass er die Tat verübt hat. Aber es gab nie einen Prozess, es gab nie ein Urteil und damit auch niemand, der bestraft worden ist.
Warum das so ist, das wollen wir heute erzählen, gemeinsam mit dem Berliner Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner. Sie haben ihn hier bei uns im Podcast schon gehört, zum Beispiel in der Folge über den Zahnlückenmörder im Humboldthain. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Wir starten unsere Geschichte in Berlin-Köpenick und zwar am Nachmittag des 16. August 2023. Das ist ein Mittwoch gewesen. Wir sind im Norden von Köpenick. Das ist eine sehr ruhige Gegend, sehr viel Grün, Einfamilienhäuser, fast schon ein bisschen dörflich. Und in einem dieser Häuser lebt Christa Martin. Wir haben ihren Namen geändert.
Ja, ein schönes, ein gepflegtes Haus. Christa ist 85 Jahre alt. Bis zur Rente hat sie an der Humboldt-Universität in Berlin gearbeitet. Und vor ein paar Jahren, da starb ihr Mann und seitdem lebt sie allein im Haus. Der Sohn hat längst eine eigene Familie, kümmert sich aber sehr um die Mutter.
An diesem Nachmittag ist Christa zum Kaffeetrinken verabredet und zwar beim Nachbarn gegenüber. Die beiden sitzen dann auch zusammen, plauschen ein bisschen. Doch plötzlich zeigt der Nachbar auf ihr Haus und sagt zu Christa, dass da ein Mann vor ihrem Eingang steht und offenbar zu ihr will.
Christa kann aus der Entfernung nicht gleich sehen, wer es ist und geht dann hinüber. Dann erkennt sie den Mann. Es ist Lothar, der Lebensgefährte ihrer Freundin Martha. Auch diesen Namen haben wir geändert. Martha ist noch etwas älter als Christa. Sie ist schon 88 und lebt seit vielen Jahren mit Lothar zusammen, auch in Berlin.
Jetzt muss man sagen, Lothar ist 62, also 26 Jahre jünger als seine Partnerin Martha, die ja 88 ist. Ein beachtlicher Altersunterschied, der in diesem Fall auch noch eine sehr wichtige Rolle spielen wird.
Jetzt bleiben wir zunächst aber erstmal bei der Situation an der Haustür. Der Nachbar beobachtet vom Küchenfenster aus, wie Christa den für ihn fremden Mann ins Haus hineinbittet. Er wundert sich ein bisschen, dass Christa ihn offenbar doch gut kennt, aber noch nie von ihm erzählt hat. Und dass der so überraschend aufgetaucht ist und dann noch mit einem Blumenstrauß in der Hand, ist schon merkwürdig für ihn.
Dann geht aber die Haustür erstmal zu von Christa. Und was dann danach passiert, dort in diesem Haus, das hat niemand beobachten können. Keiner der Nachbarn kann später sagen, wie lange der Mann im Haus bleibt. Keiner hat gesehen, wann er wieder gegangen ist oder ob vielleicht doch noch jemand anderes ins Haus gekommen ist.
Nach ihm dann. Aber irgendwas Furchtbares muss geschehen sein an diesem Nachmittag mit Christa. Der Erste, der sich ernsthaft Sorgen macht, ist ihr Sohn. Der versucht, sie nämlich am Abend anzurufen. Doch die Mutter geht nicht ans Telefon, was ungewöhnlich ist. Deshalb verständigt er den Nachbarn, bei dem Christa zuvor am Nachmittag zum Kaffeetrinken war.
Der Nachbar verspricht auch nachzusehen, was denn mit Christa sei. Was dann geschieht, das schildert uns Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner.
Und da es denen ohnehin schon ein bisschen seltsam vorkam, was da am Nachmittag sich irgendwie abgespielt hatte, ist dann der Nachbar noch mit einem anderen Nachbar rübergegangen, haben dann auch schon die Haustür offenstehend vorgefunden und haben dann sie auf dem Küchenboden gefunden, auch mit entblößtem Unterleib. Auch da sozusagen, es ist nicht ganz auszuschließen, dass es da möglicherweise auch noch zu sexuellen Handlungen kam. Aber tatsächlich irgendwie feststellen ließ sich das nicht, weil eben die Rechtsmedizin da keine eindeutigen Spuren, die darauf hingedeutet hätten, dann ergeben hat.
Das heißt, was da im Haus genau passiert ist, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Für ein Sexualverbrechen spricht, dass Christa im Intimbereich nackt war und dass sie tot auf dem Küchenboden lag. Aber es gab keine Spuren einer Vergewaltigung und auch keine Spermaspuren.
Keine Unsicherheiten gibt es aber bei der Frage, wie Christa umgebracht worden ist. Zuerst hatte sie offenbar noch die Blumen, die ihr Gast mitgebracht hatte, ja diese Rosen, ganz ordentlich in eine Vase gestellt. Aber irgendwann später muss sich der Täter dann das Kabel ihres Festnetztelefons gegriffen haben, um die 85-Jährige dann mit diesem Kabel zu erdrosseln.
Natürlich wollen die Ermittler jetzt wissen, wer ist dieser Mann mit den Blumen, der Christa am Nachmittag so überraschend besucht hat. Der Nachbar kannte ihn nicht, aber er konnte ihn ganz gut beschreiben. Und mit Hilfe der Familie und Freunde von Christa wird schnell klar, diese Beschreibung passt auf Lothar R., den Lebensgefährten von Christas Freundin.
Tja, und diesen Lothar R. würde natürlich gern die dritte Mordkommission auch befragen. Doch zu Hause ist Lothar R. nicht. Und was die Ermittler erst später erfahren, er ist auch nicht mehr in Berlin.
Ja, wer ist dieser Lothar R.? Einen besonders guten Ruf hat er offenbar nicht. Christas Sohn, der die Mutter am Abend nicht mehr erreicht hat, der kennt ihn. Er ist der Lebensgefährte einer guten Freundin seiner Mutter. Und der Sohn weiß, zwischen diesem Lothar und seiner Mutter gab es ziemlichen Ärger.
Ärger, könnte man sagen, ist sozusagen der zweite Vorname von Lothar R. gewesen, denn Ärger hatte er ziemlich häufig.
Klar, der Mann hatte ein massives Alkoholproblem. Alkohol machte ihn aggressiv. Wenn er zu viel trank, dann ist er immer wieder ausgerastet. Und das so sehr, dass er als Gewalttäter sogar zweimal ins Gefängnis musste. Aber er konnte durchaus charmant sein, vor allem wenn es darum ging, die Zuneigung von Frauen zu gewinnen.
Wobei er denn schon doch sehr speziell war. Denn er hatte offenbar eine besondere Vorliebe für ältere Frauen, und zwar für wesentlich ältere Frauen. Das kann man alles im Zuge der Gleichberechtigung natürlich gutheißen, aber es ist ja immer noch eher eine Ausnahme.
Na, schauen wir mal auf die offiziellen Zahlen. Laut Statistischem Bundesamt ist bei 20% der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften die Frau älter als der Mann. Und denken wir nur an manche Promi-Paare, zum Beispiel an Heidi Klum und Tom Kaulitz. Da ist Heidi 16 Jahre älter als Tom. Oder Emmanuel Macron, der Präsident Frankreichs. Seine Gattin ist sogar 24 Jahre älter als er.
Okay, aber in der älteren Generation ist das schon noch eine Besonderheit. Lothar R. ist Jahrgang 61 und seine weiblichen Bekanntschaften wurden fast alle zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren. Das waren oft 2 Jahrzehnte Unterschied.
Und offenbar war ihm das wichtig, dieser große Altersunterschied. Diese Frauen waren keine Zufallsbekanntschaften. Er hat ganz gezielt nach einem bestimmten älteren Frauentyp gesucht und das auch über entsprechend formulierte Annoncen. Das hat jedenfalls die Ermittlungen gezeigt. Noch einmal Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner.
Von Lothar R. wissen wir im Endeffekt nur, dass er offensichtlich an älteren Frauen, älteren vollbusigen Frauen insbesondere, interessiert war. Wir haben im Rahmen der Durchsuchung dann durchaus auch auf seinem Laptop und so weiter entsprechende Anzeigen gefunden, entsprechendes Bildmaterial gefunden. Also eine gewisse Präferenz zu 15 bis 20 Jahre älteren Frauen gab es ja schon die ganze Zeit.
Jetzt könnte man ja meinen, ein Mann, der sich für ältere, womöglich auch schon hilfsbedürftige Damen interessiert, der ist einfach nur besonders sozial eingestellt, sensibel, zugewandt, einfühlsam. Das aber war Lothar eher gerade nicht.
Nee, das haben wir ja schon besprochen und erwähnt. Er wurde immer wieder gewalttätig, vor allem seinen Partnerinnen gegenüber. Und ein sehr wichtiger Auslöser war eben der Alkohol dabei.
Tatsächlich scheint er relativ früh eine Alkoholproblematik schon entwickelt zu haben, die auch letztlich diese ganzen Tatbegehungen wohl mit beeinflusst haben dürfte. Also es gab vorher schon Vorfälle, er war vorher schon strafrechtlich in Erscheinung getreten, mit Sexualdelikten, dann tatsächlich auch mit sonstigen Gewaltdelikten auch. Und regelmäßig sind diese Delikte irgendwie unter Alkoholeinfluss erfolgt.
Alkoholeinfluss, das klingt ja irgendwie so ein bisschen nach ein Glas Wein zu viel. Bei Lothar R. aber war das deutlich mehr. Blutalkoholwerte von über 3 Promille waren bei ihm einfach keine Seltenheit. Da liegt jeder andere normale Mensch einfach komatös in der Ecke oder stirbt vielleicht sogar. Nicht so bei Lothar R. Er hat in diesem Zustand noch Straftaten begehen können. Solche Alkoholmengen muss er gewohnt gewesen sein, anders ist das nicht erklärbar.
Klar, ein Gewohnheitstrinker, ein Alkoholiker. Ja. Das hört sich alles jetzt so an, als hätte Lothar R. ein ziemlich verfuschtes Leben geführt, aber so stimmt das nicht. Er war ein ausgebildeter Fernmeldetechniker, hat lange im Beruf gearbeitet. Er hat einen inzwischen 40 Jahre alten Sohn, war aber nie verheiratet. Alle Straftaten, um die es heute geht, fanden in den letzten Jahren statt. Davor war es ein offenbar eher unauffälliges Leben.
Davor bedeutet vor 2007.
Genau.
In diesem Jahr lernt Lothar R. Martha kennen. Lothar war damals 46 und Martha 72, also 26 Jahre älter. Die Frau hatte eine Annonce aufgegeben, weil sie nach einer Hilfe im Haushalt suchte. Daraufhin hatte sich dann Lothar R. bei ihr gemeldet.
Und offensichtlich waren die beiden einander so sympathisch, dass er kurz darauf bei ihr einzog. Wahrscheinlich spielte aber auch eine Rolle, dass er stets knapp bei Kasse war und Martha eine Rente bezog, von der auch 2 Menschen ganz gut leben konnten.
Aber was war das für eine Art von Beziehung, die die beiden da geführt haben? Da unterscheiden sich offenbar die Perspektiven, denn Martha sagt später aus, dass es in ihren Augen eine Liebesbeziehung gewesen sei. Eine Liebesbeziehung mit Lothar R., die immerhin 16 Jahre hielt. Allerdings hatte sie in diesen Jahren immer wieder mal große Hämatome, also blaue Flecken und andere Spuren häuslicher Gewalt.
Ja, wenn sie darauf jemand ansprach, hat Martha das immer abgetan und erklärt, dass sie blutverdünnende Medikamente einnehme und sich einfach nur gestoßen hätte und deshalb dann die vielen blauen Flecken auf der Haut. Aber ihre Familie hat es nie so richtig geglaubt, wie sie später herausstellte. Noch einmal Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner.
Die Tochter der Lebensgefährtin sagt, sie geht eigentlich eher davon aus, dass es so eine Zweckgemeinschaft war, dass ihre Mutter im Haushalt überfordert gewesen sei, die Hilfe brauchte und deshalb eben sozusagen auch Lothar R. einiges habe durchgehen lassen, um ihn dann quasi letztlich an sich zu binden und um nicht allein sein zu müssen.
Einiges durchgehen lassen. Das klingt ja jetzt ein bisschen wieder wie Kleinigkeiten. Also mal ein Glas zu viel, da mal etwas übellaunig oder hin und wieder mal ein Flirt mit einer anderen Frau. Aber wir haben ja eben schon gesagt, das waren oft eben keine Kleinigkeiten, auch nicht in Bezug auf andere Frauen.
Nee, da gab es oft richtige Parallelbeziehungen. Schon als er 2007 auf die Annonce von Martha geantwortet hat und die beiden dann zusammenzogen, da hatte er zeitgleich noch mindestens eine weitere Geliebte und auch sie bekam seine Aggressionen zu spüren.
Da hatte er ein sexuelles Verhältnis zu einer 13 Jahre älteren Frau und hat diese dann vergewaltigt und ist eben auch mit körperlicher Gewalt angegangen, sodass ja auch noch eine gefährliche Körperverletzung vorlag. Gefährliche Körperverletzung deshalb, weil eben von einer das Leben gefährdenden Behandlung auszugehen war, weil er sie eben dann durchaus erheblich gewürgt hat, stranguliert hat und so weiter im Rahmen dieser Attacke auf die 13 Jahre Ältere.
Strangulation, Vergewaltigung, also nach Liebe klingt sowas nicht. Hat sich Lothar R. vielleicht auch deswegen für ältere Frauen interessiert, weil sie sich nicht mehr so richtig wehren konnten gegen ihn?
Also das kann sicher so gewesen sein. Er brauchte schwache Opfer, wollte offenbar dominieren, Macht ausüben, durchaus sadistische Züge. Aber so richtig geklärt wurde die Motivlage damals 2007 wohl nicht, denn sonst hätte das Gericht vermutlich eine härtere Strafe gegen ihn verhängt.
Für die Tat ist er dann verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten, die er dann auch erstmal teilweise verbüßt hat. Letztlich sozusagen auch hier der Aspekt, er war stark alkoholisiert, mehr als 3 Promille, was dann immer etwas ist, was strafmildernd berücksichtigt werden muss und daher dann kam das Landgericht Berlin damals zu diesem Urteil.
Ja, das ist schon bemerkenswert. Nochmal zur Erinnerung, er ist ja gerade erst bei der neuen Lebensgefährtin Martha eingezogen. Da vergewaltigt und würgt er seine damalige Geliebte und muss deshalb ins Gefängnis. Und Martha, die verzeiht ihm, hält weiter Kontakt zu ihm und nach der Haft zieht Lothar wieder bei Martha ein.
Ja, dann lief es offenbar erstmal ganz gut mit den beiden. Jedenfalls gab es zunächst keine neuen Anzeigen gegen ihn. Dennoch trank Lothar R. aber nach wie vor regelmäßig Alkohol und häufig auch deutlich zu viel.
So ging das bis 2014. Das waren also inklusive Haftzeit 7 Jahre. 7 gemeinsame Jahre mit Martha, seiner Lebensgefährtin. Doch dann, 2014, sitzt Lothar R. wieder auf der Anklagebank und muss ein zweites Mal ins Gefängnis.
2014 ist er verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten. Also auch hier wieder eine unbedingte Freiheitsstrafe. Auch hier wieder eine Tat unter Alkoholeinfluss. Und hier soll er eben seine Lebensgefährtin selbst angegriffen haben.
Diesmal also war Martha sein Opfer, die Frau, die ihn vor 7 Jahren aufgenommen hatte, in ihre Wohnung, die seine Trinkerei duldet und seine Affären und die zu dem Zeitpunkt mittlerweile 79 Jahre alt ist.
Man kann sich durchaus vorstellen, dass er Martha auch schon vor diesem Angriff geschlagen haben muss. Aber erst diese Attacke eben aus dem Jahr 2014 landet dann vor Gericht und da gab es am Ende nicht nur eine Haftstrafe.
Und neben diesen 2 Jahren und 3 Monaten hat das Gericht dann auch aufgrund der starken Alkoholisierung die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt als weitere Maßregel angeordnet. Und sowas wird dann in der Regel eben vorab vollstreckt. Also erstmal war im Krankenhaus des Maßregelvollzugs in der Entziehungsanstalt. Parallel wurde dann, das ist bei solchen Unterbringungen an der Entziehungsanstalt oder auch in der Psychiatrie, quasi die zwingende gesetzliche Folge Führungsaufsicht angeordnet.
Vielleicht sollte man den Begriff Führungsaufsicht jetzt mal kurz erklären.
Unbedingt.
Die beträgt in Berlin in der Regel 5 Jahre und ist, so heißt das im Amtsdeutsch, eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Das heißt, die entsprechende Person soll nach kompletter Verbüßung der Strafe oder einem Klinikaufenthalt weiter unter Kontrolle gehalten werden. Das ist mit Sicherung gemeint. Und gleichzeitig soll sie unterstützt werden, also eine Chance auf Besserung haben.
Und diese Führungsaufsicht, die funktioniert dann ähnlich wie die Bewährung, also teilweise mit den gleichen Auflagen sogar. Damit will man Straftäter, du hast es angedeutet, nach der Verbüßung ihrer Strafe nicht gängeln. Auch der Staatsanwalt Sebastian Büchner hat das betont, sondern ihnen einfach helfen, nach der Haft Halt zu finden und im besten Fall dann sich sogar ein neues Leben aufzubauen. Also Hilfe zur Selbsthilfe.
Auch Lothar stand jetzt nach der Haftentlassung 2018 unter Führungsaufsicht. Eigentlich eine Maßnahme, die ja zeitlich begrenzt ist, meistens auf 5 Jahre, ich habe es gesagt. Aber bei Lothar, da wurde die Begrenzung später aufgehoben. Seine Führungsaufsicht war unbefristet. Und das ist eher selten und eine ziemlich hohe rechtliche Hürde.
Offensichtlich hielt die Justiz Lothar R. weiter einfach für gefährlich und wollte ihn im Auge behalten. Doch was dann im August 2023 in Köpenick passierte, damit hat wohl niemand gerechnet. Der Tod von Christa Martin, erdrosselt mit dem Kabel ihres eigenen Telefons. Als Täter kommt eigentlich nur Lothar R. in Frage. Und der ist jetzt auf der Flucht. Im Auto seiner Lebensgefährtin Martha.
Seit 2007 lebt Lothar R., der Mann mit der Vorliebe für ältere Frauen, bei Martha. Lothar ist schwer alkoholabhängig und neigt zu Gewalt, vor allem Schwächeren gegenüber, vor allem Frauen gegenüber. Deshalb saß er schon 2-mal in Haft.
Nach der 2. Gefängnisstrafe kehrt Lothar R. im Februar 2018 gleich wieder zu Martha zurück. Er ist jetzt 57, sie 83. Martha hat ihn auch diesmal wieder oft im Gefängnis besucht und so den Kontakt aufrechterhalten.
Wie offenbar glaubt sie seinen Beteuerungen, dass allein der Alkohol an seinen Aussetzern schuld sei. Ansonsten sei er doch im Herzen ein Guter und würde sie aufrichtig lieben. Und jetzt hat er eine Entziehung gemacht und damit sei das Problem ja gelöst.
Aber nicht für lange, denn Lothar R. beginnt wieder zu trinken und er hält auch erneut Ausschau nach anderen älteren Frauen. Ob und wie oft er damit dann Erfolg gehabt hat, das wissen wir nicht. Sicher ist nur, Im Sommer 2023 fällt seine Wahl auf eine gute Freundin seiner inzwischen 88-jährigen Lebensgefährtin, auf die etwas jüngere Christa aus Köpenick.
Und er ist dann auch gleich sehr direkt. Er schreibt der 85-jährigen Christa sehr anzügliche und auch sexuell eindeutige SMS. Nichts da mit romantischem Rosenkavalier. Alles, was er schreibt, klingt vulgär und primitiv. Was wiederum dafür spricht, dass er auch mit inzwischen über 60 keine wirklich reife Persönlichkeit ist und womöglich irgendwelche Defizite auslebt.
Und Christa? Christa reagiert überhaupt nicht, wie er erhofft hat. Sie fühlt sich von seiner Anmache nämlich alles andere als geschmeichelt. Vielleicht war Lothar R. ja irgendwann mal genau mit dieser Masche bei anderen Frauen erfolgreich, aber nicht bei Christa. Sie weist ihn ab.
Und nicht nur das, sie erzählt auch ihrer Freundin Martha davon. Und als Lothar R. das erfährt, da reift in ihm offenbar ein furchtbarer Gedanke.
Auch wenn Christa nach dem Tod ihres Mannes allein lebt und vermutlich nicht gern allein ist, diese anzüglichen Nachrichten von Lothar R. empören sie. Das sagt sie aber nicht ihm, sondern ihrer Freundin Martha, der Lebensgefährtin von Lothar R. Ihr zeigt sie diese Nachrichten auf ihrem Handy. Und da stehen Dinge wie "Willst du ficken?". Martha ist tief enttäuscht davon und aufgebracht und stellt ihren Partner dann zur Rede.
Und Lothar R.? Reagiert so, wie er schon häufig reagiert hat. Er schlägt seine Lebensgefährtin, die sich mit 88 Jahren kaum wehren kann. Und er würgt sie und er quält sie. All das, was er offenbar auch vorher immer wieder getan hatte.
Es gab wohl häufiger, zumindest unter Alkoholeinfluss, Fälle häuslicher Gewalt, dass er sie geschlagen hat. Ob es jetzt darüber hinaus noch weitere derartige Vorfälle gab, die nicht zur Anzeige gebracht worden sind, ob es da quasi so eine Art individuelles Dunkelfeld gegeben hat, dann wissen wir natürlich nicht.
Doch wie so oft schweigt Martha auch jetzt. Diese blauen Flecken am Hals und an den anderen Stellen ihres Körpers, die kämen von den Blutverdünnern, die sie nehmen müsse. Erst sehr viel später, nach dem Tod ihrer Freundin, erzählt sie den Ermittlern die Wahrheit.
Und Lothar R. ist offenbar wütend. Nicht nur, dass Christa ihn abgewiesen hatte. Nein, sie hat seine plumpen Annäherungsversuche auch noch haarklein ihrer Freundin Martha erzählt, also seiner Lebensgefährtin. Und spätestens jetzt musste der klar sein, dass sie all seinen Versprechungen und Beteuerungen nicht mehr glauben konnte.
Und auch das beunruhigte ihn. Er stand ja noch immer unter dieser Führungsaufsicht, also unter Beobachtung. Und wieder hatte er brutal zugeschlagen. Er durfte sich ja eigentlich nichts mehr zu Schulden kommen lassen, wenn er nicht erneut vor Gericht und damit im Gefängnis landen wollte.
Ja, was also tun? Martha besänftigen und ihr beibringen, dass sie weiter schweigen muss? Das würde er vielleicht noch hinbekommen. Aber was ist mit Christa, die ihn abgewiesen und verraten hatte? Würde auch sie weiter schweigen? Was jetzt geschieht, haben die Mordermittler später versucht zu rekonstruieren. Ob das genauso passiert ist, das kann niemand endgültig bestätigen.
Es muss am 14. August 2023 gewesen sein, als der Streit zwischen Martha und ihrem Lebensgefährten um diese SMS-Nachrichten an Christa ausbrach und Lothar R. seine wehrlose Partnerin schlug und würgte. Zwei Tage später, am 16. August, fragt Lothar dann, ob er Marthas Auto haben könne, weil er angeblich zum sogenannten Repair-Café in Schöneweide fahren will. Da hat er sich wohl regelmäßig aufgehalten und hat Besuchern dieses Cafés dabei geholfen, elektrische Geräte, Fahrräder und solche Dinge zu reparieren.
Tatsächlich aber fährt er nach Köpenick, und zwar zu Christa. Unterwegs kauft er in einem Supermarkt noch einen Strauß Rosen. Die Quittung dafür finden die Ermittler später im Auto. Mit dem Strauß in der Hand klingelt er bei Christa und was dann passiert, das wissen wir schon. Christa ist gerade bei ihrem Nachbarn, sieht Lothar R. am Gartentor, geht hinüber und lässt ihn ins Haus. Offenbar in der Annahme, dass er sich entschuldigen möchte.
Ob Lothar R. mitbekommen hat, dass er vor dem Haus auch vom Nachbarn gesehen worden ist, das bleibt Spekulation. Auf jeden Fall hat er im Haus keinen Skrupel, Christa anzugreifen, sie zu Boden zu bringen und dann mit einem Telefonkabel zu erdrosseln.
Wir gehen schon davon aus, dass er mit Tötungsabsicht da zu dem Haus gekommen ist. letztlich aber sozusagen mal nicht großartig darauf vorbereitet, aber es war auch jetzt keine Spontantat, sondern eben hat einfach dann das Naheliegende genommen. Also auch da von der Grundkonstellation her, er ist immer noch 20 Jahre jünger gewesen und deshalb hätte es ja auch keine Notwendigkeit gegeben, sich hier großartig zu bewaffnen und so weiter, sondern da hätte man schon ziemlich sicher sein können, dass er in der Lage sein würde, sie überwältigen zu können.
Die Staatsanwaltschaft ging später in der Anklage davon aus, dass Christa nicht ahnen konnte, was Lothar R. wirklich will. Sonst hätte sie ihn natürlich nicht ins Haus gelassen. Er war der Lebensgefährte ihrer Freundin und er wollte sich offenbar bei ihr entschuldigen für die plumpe Anmache. So muss sie gedacht haben. Daraus ergibt sich das Mordmerkmal der Heimtücke, denn Christa war auch aufgrund ihres Alters arg und wehrlos.
Doch hat Lothar R. sie dann sofort getötet? Es lässt sich zumindest nicht ausschließen, dass er Christa vorher doch noch zum Sex überreden wollte, dass er noch einmal seine plumpe Masche eingesetzt hat und dann noch wütender wurde, als sie wieder ablehnte.
Es muss dann zu einem Kampf gekommen sein. Hatte er Christa vor dem Erdrosseln gezwungen, sich auszuziehen, oder hat er danach ihren Unterleib entkleidet? Das lässt sich aus den Spuren am Tatort nicht eindeutig herauslesen. Fakt ist, Christa kämpfte offenbar um ihr Leben.
Die Rechtsmedizin konnte dann natürlich sozusagen die Folgen einer Auseinandersetzung feststellen. Übrigens auch bei ihm. Bei ihm waren auch dann Hämatome und blaue Flecken und so weiter. Also sie scheint sich dann irgendwie schon gewehrt zu haben.
Lothar R. hat sich zur Tat, zum Ablauf in der Wohnung nie geäußert. Vermutlich hatte er versucht, Christa zu vergewaltigen, so wie er es früher auch schon mit anderen Frauen getan hatte. Aber am Ende kommt es nicht mehr dazu. Am Ende ist Christa tot und bundesweit läuft die Fahndung nach Lothar R.
Der Mord an Christa wurde irgendwann am Nachmittag des 16. August 2023 verübt. Wann genau, kann bis heute nicht gesagt werden. Niemand hat gesehen, wie und vor allem wann Lothar R. das Haus in Köpenick wieder verlassen hat.
Aber die Ermittler wissen, was danach passiert ist. Noch einmal Sebastian Büchner.
Was wir dann noch festgestellt haben, ist, dass er nach der Tat erstmal wieder zurück nach Hause gefahren ist, zu seiner Lebensgefährtin. Möglicherweise hat man auch einfach da den Abend ganz normal miteinander verbracht. Jedenfalls ist er dann am nächsten Morgen mit dem Auto der Lebensgefährtin losgefahren, hat behauptet, einen Radiologietermin wahrnehmen zu wollen. Tatsächlich ist er dann nach Süden gefahren. In der Höhe von Bayreuth ist er dann aufgrund der mittlerweile eingeleiteten Fahndung dann festgehalten worden und konnte dann da eben entsprechend festgenommen werden und wieder nach Berlin verbracht werden.
Lothar R. kommt also innerhalb weniger Jahre zum dritten Mal in Haft. Diesmal aber nicht wegen Körperverletzung oder Vergewaltigung, sondern wegen des Verdachts, ein Mörder zu sein. Und die Ermittlungen müssen das jetzt beweisen.
Eine wesentliche Frage am Anfang war, hatte Lothar R. wieder getrunken? Stand er wie schon bei den anderen Taten unter Alkoholeinfluss? Massiv betrunken kann er nicht gewesen sein, denn er ist ja vor und nach der Tat recht unauffällig und unfallfrei Auto gefahren und das mitten im Berufsverkehr. Ein genauer Nachweis aber lässt sich nicht mehr führen, denn er wurde ja erst einen Tag nach dem Mord festgenommen und dann entsprechend untersucht.
Natürlich wird auch seine 88-jährige Lebensgefährtin Martha vernommen. Die Ermittler entdecken dabei sofort deutlich diese sichtbaren blauen Flecken und Würgemale an ihrem Hals. Die erste Reaktion von Martha darauf war, wie so häufig, das machen die blutverdünnenden Medikamente, die sie nehmen muss. Aber dann überlegt sie sich es doch noch mal anders.
Nachdem sie dann erfahren hatte, was Lothar R. vorgeworfen wird, hat sie dann doch sich noch mal irgendwie entschieden, eine andere Einlassung abzugeben und hat dann eben tatsächlich diesen zwei Tage vorhergehenden Gewaltvorfall, als sie ihn wegen der SMS zur Rede gestellt hat, geschildert und dass das dann eben entsprechend eskaliert sein soll.
Jetzt versuchen die Mordermittler mehr über Lothar R. zu erfahren und durchsuchen alte Unterlagen von ihm und auch seinen Rechner. Sie finden dort viele Bilder von älteren, vollbusigen Frauen, was nochmal seine Fixierung auf solche Partnerinnen unterstreicht. Aber sie finden keine Gewaltdarstellungen oder Ähnliches.
Sie stoßen aber auf einen rätselhaften Dateiordner. Der ist zwar leer, aber er hat einen interessanten Namen, nämlich Lonely Heart Killers. So hieß ein Pärchen aus den USA, Martha Beck und Raymond Fernandez. Ein Pärchen, das mehrere Frauen ermordet haben soll.
Ja, das ist wirklich spannend, denn dieser Raymond Fernandez war ein Kriegsveteran, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg so als Kleinkrimineller über Wasser hielt, und zwar als Heiratsschwindler. Die Frauen lernte er über den Lonely Hearts Club kennen und irgendwann bekam er so auch Kontakt zu der Krankenschwester Martha Beck.
Genau, die beiden verlieben sich dann ineinander und beginnen dann, getarnt als Geschwisterpaar, gemeinsam alleinstehende Frauen um ihr Vermögen zu bringen und einige dann auch zu ermorden. Beide wurden 1951 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Die Geschichte dieses Mörderpaares wurde aber mehrmals verfilmt. 1970 unter dem Titel The Honeymoon Killers und 2006 unter dem Titel Lonely Heart Killers mit Selma Hayek und John Travolta.
Und vielleicht hatte auch Lothar R. diesen Film gesehen und fühlt sich jetzt durch die Geschichte in irgendeiner Weise inspiriert. Auf jeden Fall passt sie sehr gut zu seiner Vorliebe für ältere, alleinstehende Damen und auch zu den geringen Skrupeln, die er hat, diese Frauen zu schlagen, zu vergewaltigen und eine davon sogar umzubringen.
Letztlich waren jetzt keine konkreten Pläne für irgendetwas hinterlegt oder etwas in dieser Richtung, aber allein, dass es schon mal einen Dateiordner gab, der so namentlich in diese Richtung ging, war zumindest auch eines der Indizien, wo man ja, so ein bisschen Einblick in seine potenzielle Gedankenwelt bekommen konnte.
Am 17. August 2023, also einen Tag nach dem Mord in Köpenick, ist auch der Haftbefehl da. Lothar R. kommt in Untersuchungshaft nach Berlin-Moabit und dort geht er als netter, hilfsbereiter Insasse mit gewisser Hafterfahrung. Und er macht sich sogar nützlich als sogenannter Hausarbeiter, das heißt, er putzt zum Beispiel oder teilt Essen aus. Auch den Alkoholentzug bewältigt er ohne Komplikationen.
Nichts deutet also auf größere Probleme hin, mal abgesehen davon, dass die Anklage diesmal Mord heißen wird. Mord aus Heimtücke an der 85 Jahre alten Christa Martin aus Köpenick und Körperverletzung an der 88 Jahre alten Lebensgefährtin Martha. Bei einer Verurteilung hätte es eine lebenslange Freiheitsstrafe für Lothar R. gegeben und nicht nur das.
Denn die Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit den vorangegangenen Taten eben nicht nur eine Verurteilung angestrebt, sondern auch noch eine anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Das heißt, wenn er wegen Mordes verurteilt worden wäre, in voll schuldfähigem Zustand, wäre es lebenslange Freiheitsstrafe gewesen und dann wäre er trotzdem nicht anschließend auf freien Fuß gekommen. Wenn es dann tatsächlich umgekehrt doch nur eine niedrigere Freiheitsstrafe von mehreren Jahren gewesen wäre aufgrund der Alkoholisierung, dann hätte er diese verbüßen müssen und dann wäre eben nach dieser Haftverbüßung dann die Sicherungsverwahrung eingetreten. Das heißt, letztlich auch altersbedingt und so weiter war in der Konstellation absehbar, dass er wahrscheinlich nicht mehr auf freien Fuß kommen würde.
Und diese Aussicht muss dem 62-jährigen Lothar R. unerträglich erschienen sein. Auch wenn das offensichtlich niemand mitbekommen hat. Denn sonst wären Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. Dann hätte man besser auf ihn geachtet. Aber so schaffte Lothar R. Tatsachen, die einen Prozess unmöglich machten.
Zu der Haupthandlung am 20. Februar kam es nicht mehr, weil am 19. Februar morgens der Beschuldigte Lothar R. in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden wurde. Er hat offensichtlich irgendeine Art von Seil oder Ähnliches gefunden und hat sich dann wohl an der Fensterbank dann stranguliert. Es sind dann drei Vollzugsbedienstete sofort in die Zelle gekommen, nachdem man das festgestellt hatte im Rahmen der sogenannten Lebendkontrolle am frühen Morgen. Aber tatsächlich war er da bereits verstorben und insofern kam es dann auch nicht mehr zu einer Hauptverhandlung.
Wir werden also nie sicher erfahren, ob Lothar R. wirklich der Mörder war oder ob es vielleicht doch noch einen unbekannten Dritten gab, der später ins Haus kam. Das kann zweifelsfrei nur ein Gericht feststellen. Aber ich sag mal so, alle Indizien, alle Beweise, die Mordkommission und Staatsanwaltschaft gefunden haben, sprechen für Lothar R. als Täter. Und am Ende ist auch sein Suizid ein Tag vor Beginn der Hauptverhandlung so etwas wie ein Eingeständnis seiner Schuld.
An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und in 2 Wochen geht's hier weiter mit einem neuen Fall.
Und da geht es um den Tod eines 10 Jahre alten Jungen aus Berlin. Der will an einem Sonnabend im September 1986 noch ein bisschen Fahrrad fahren. Kurz darauf wird seine Leiche furchtbar zugerichtet in einem Maisfeld entdeckt. Ein Jahr später schnappt sich der Mörder den nächsten Jungen. Doch diesmal überlebt das Kind und bringt den Täter am Ende selbst zur Polizei. Ein unglaublicher Fall. Mehr dazu in 14 Tagen.
Kriminell geht es mitunter auch im Hochleistungssport zu. Davon erzählen Kerstin Hermes und ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt im Podcast Geheimsache Doping. In der neuen Staffel geht es um Doping in der BRD. Und im Zentrum steht der schockierende Tod der Siebenkämpferin Birgit Dressel 1987. Denn auch sie hatte offenbar mit allem gedopt, was die Apotheke hergab. Unterstützt von skrupellosen Sportmedizinern.
Unsere Empfehlung heute für Sie, Geheimsache Doping, zu finden in der ARD Audiothek.
Alle Folgen von Im Visier finden Sie dort natürlich auch. Und außerdem gibt es uns auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Ein Gedanke darf natürlich nicht fehlen am Ende. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Anne Mücke. Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.